wenn ich total aufgehe in meine Musik, meine komplette Emotion, meine komplette Lust, alles reinlege, die ganze Leidenschaft, dann fällt es mir womöglich eben schwer zu sagen, davon abzurücken und zu sagen, ja, es ist aber auch ein Produkt, das ich verkaufen möchte.
Die Szenemacher. Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker.
Carlos, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über Musikvermarktung. Was ist da dein Background und was treibst du sonst so?
Wow, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Finde ich großartig. Musikvermarktung, was ist mein Background? Wo fange ich an? Vielleicht fange ich mit dem an, was mich am meisten beschäftigt, mit dem ich am meisten zu tun habe. Das ist Delamar. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Musiker, der dir zuhört mit deinem Podcast, ein Begriff sein könnte. So ein Fachmagazin für Musiker, das nur online stattfindet. Und das habe ich irgendwann 2006 als Blog begonnen. Und in der Zwischenzeit sind wir halt gewachsen, sind jetzt ein paar Leute, die das zusammen machen. Und das beschäftigt mich den ganzen Tag. Und im Rahmen dessen und aber auch davor mit meiner eigenen Musik hatte ich mich eben mit Marketing allgemein beschäftigt, also Online-Marketing, habe eine kleine Agentur vorher gehabt, eine Werbeagentur mit Spezialisierung eben auf Online-Marketing, Webseiten, Suchmaschinenoptimierung. Jetzt kenne ich mich auch noch ein bisschen mit Social aus, wobei dafür habe ich eine Kollegin da, die das macht. Das ist so in etwa grob abgerissen mein Background. Ansonsten, ich bin Musiker.
Ja, super. Und du kannst von Delamar komplett leben?
Ja, wir sind, lass mich durchrechnen, weil das hat sich jetzt gerade kürzlich mal wieder geändert. Das sind immer mal wieder mehr oder weniger. Es ist natürlich ein kleines Unternehmen, also wir sind da jetzt kein Mercedes oder sowas, wo da tausende von Leute arbeiten. Wir sind im Office, sind wir zwei Leute, wir haben eine Vertriebsdame in Berlin sitzen. Im Office haben wir jetzt gerade noch zwei Werkstudenten und dann halt die ganzen freien Redakteure, die für uns zuarbeiten.
Ja, cool. Du bist dann relativ so quasi am Nabel der ganzen Musikgeschichte. Wenn jetzt, passiert das ab und zu, dass Künstler zu dir kommen und dich um Rat fragen, was jetzt zum Beispiel die Vermarktungsstrategie anbelangt?
Also zu mir persönlich weniger als mehr, dass sie die Fragen an Delamar irgendwie schicken. Wir haben ja schon im Vorfeld mal vor ein paar Tagen gequatscht und du weißt ja, ich habe früher auch einen Podcast gemacht. Und danach ist natürlich jetzt meine Bekanntheit ein bisschen gesunken, weil ich nicht mehr so nach vorne hin auftrete. Und da wird eher Delamar als Fachmagazin gefragt oder der Autor, der halt eben dasteht bei dem Artikel. Also ich habe relativ viele Artikel zu dem Thema auch geschrieben. Genau. Aber es kommt natürlich also vor, ich bekomme E-Mails, die schreiben mir dann, ja, hier, ich habe das und das vor, was würdest du denn empfehlen?
Und was würdest du denn empfehlen? Also was wäre deine primäre Vermarktungsstrategie? Also wenn jetzt, wenn du jetzt wirklich bei null anfangen würdest, wenn du jetzt selber als Künstler, kannst du ja mal vielleicht so grob umreißen. Ich meine, du musst jetzt nicht alle Geheimnisse aus deiner Schublade herauszaubern, aber wenn du jetzt sagst, du bist ganz frischer, junger Künstler und du möchtest ein paar Hörer einfach erstmal gewinnen und so die ersten Wachstumsschritte, was würdest du machen?
Ich glaube, ich würde alle Register ziehen. Ich würde alles machen, was mir einfällt zu dem Thema. Also Tatsache ist, das wird, glaube ich, missverstanden von den meisten Künstlern da draußen. Die Musik machen ist natürlich ein notwendiges Übel, hätte ich beinahe gesagt. Nein, das ist notwendig, dass du Musik machst. Es ist notwendig, dass du geile Musik machst und dass du deine Musik magst bis zu einem gewissen Punkt, ist auch wichtig. Aber das ist maximal 50% dessen, was du benötigst, um Leute dazu zu bewegen, dir zuzuhören. Ich weiß nicht, hatten wir drüber gesprochen, was du für eine Prozentzahl dranhängst? Ich hätte jetzt also gesagt, maximal 50, eher so 30%.
Ja, also es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, es ist die halbe Miete, oder?
Ja, wenn man es mit einem so beflügelten Sprichwort machen möchte.
Genau. Die halbe Miete, aber da wären wir bei Musik, die Musik ist die halbe Miete, das kann man sich schön merken.
Nein, also ich denke, dass tatsächlich die Musik, die brauchst du natürlich, du brauchst auch gute Musik, du brauchst ein gutes Produkt, nur gute Produkte verkaufen sich, aber genau da wahrscheinlich die Hälfte deiner Musiker-Zuhörer sind jetzt ganz, ganz stinkig auf mich, weil ich gesagt habe, Produkt. Musik ist nur ein Produkt Und dieses Produkt ist, wenn du das nicht vermarktest, ist das wie so ein Katalog, den du dir in die Garage reinlegst. Ja, du druckst einen Katalog, hast wahnsinnigen Aufwand oder finanziellen Aufwand, dann legst du ihn dir in die Garage rein, machst das Garagentor auf und hoffst, dass irgendwelche Leute dran vorbeilaufen und sich einen Katalog mitnehmen. Vermarktung heißt aber jetzt nicht das, was vielleicht alle denken, dass man sich irgendwelche Google-Ads kauft oder Facebook-Ads oder Instagram ist jetzt gerade ganz hot, sondern Vermarktung fängt damit an, Networking zu machen. Raus aus der dunklen Kammer, aus dem dunklen Keller, in dem auch ich, als ich Musik gemacht habe, ich war praktisch verwachsen mit meinem dunklen Zimmer. Es war kein Keller, es war ein Zimmer. Aber der Rollladen war immer unten. Ich bin selten rausgegangen, geschweige denn, dass ich mich mit anderen Musikern getroffen habe. Aber das ist das A und O.
Was du jetzt gerade gesagt hast, das knüpft interessanterweise an die Ausgabe von letzter Woche. Da ging es bei mir um das Thema Community Building. Und meine These war ja, das ist das Fundament jeder kreativen oder geschäftlichen Unternehmung. Wie würdest du das beurteilen?
Unbedingt. Wobei ich mich ein bisschen gestreut habe, als ich dir zugehört habe, das Ding Community zu nennen. Weil Community klingt für mich immer so, ja, wir haben hier eine Facebook-Gruppe und wir sind irgendwie auf Augenhöhe und machen, also ich meine, genau so hast du es ja auch erklärt mit dieser Augenhöhe. Mhm. Ich glaube, das hast du tatsächlich auch gesagt. Also dieses Miteinander-Community-Ding, das ist, finde ich, nicht der richtige Begriff, weil es einfach zu sehr dieses Forumsleben im Online-Bereich ist, wenn wir es darauf jetzt münzen wollten, ist mehr so dieser Forumsgedanke. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, das zu betiteln und dann auch drüber nachzudenken. Ich denke, es ist mehr eben Networking. Was du brauchst, wenn du deine Musik an den Mann oder die Frau bringen möchtest, brauchst du ganz konkret die richtigen Leute. Und die richtigen Leute können natürlich deine Fans sein, es können aber auch irgendwelche anderen Produzenten sein, die gute Connections haben, es können A&Rs sein bei einer Plattenfirma, aber gezielter. Ich glaube, du musst ein bisschen gezielter da herangehen, wenn du einen Effekt hinten heraus messen möchtest.
Okay, aber die Fan-Connection ist ja schon wichtig, ne? Also weil ich habe vor allem im Auge gehabt, es gibt ja, Musiker haben ja oft Band-Accounts und dann haben sie aber auch zum Beispiel persönliche Accounts, ne, auf den diversen Social-Media-Plattformen. Und eigentlich, wenn man sich mal umguckt, passiert ja das meiste auf diesen persönlichen Accounts. Und ich finde das schon sehr interessant, dass gerade die Künstler, die ich persönlich in den Genres, mit denen ich mich so beschäftige, die ich da als erfolgreich wahrnehme, das sind meistens die wirklich auch ganz viel mit den Leuten kommunizieren und dann auch wirklich auch auf Augenhöhe, zumindest gefühlt.
Genau, wenn du erstmal irgendwo hinkommen möchtest, musst du natürlich auch, also sagen wir es mal anders. Ich muss den Satz mal anders anfangen, weil ich glaube, dass wir ansonsten uns auch missverstehen. Wenn ich meinte, dass es nicht unbedingt um die Augenhöhe geht, da geht es mir nicht darum, dass man irgendwie sagt, oh, ich bin der Musiker, du bist nur ein Fan oder du bist nur das. Das ist Bullshit. Natürlich sind wir hier auf Augenhöhe im Sinne von, niemand ist jetzt, steht irgendwie über dem anderen oder irgendwas. Was ich meinte mit diesem auf Augenhöhe-Ding ist, dass wir eben schon gezielt gucken, dass wir die richtigen Leute erreichen. Du sagst jetzt bei den Künstlern, denen du folgst, die sind auf Augenhöhe mit dem Fan. Die Frage ist, wie sind sie da hingekommen? Ja, weil es ist sehr einfach, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Guns N' Roses, der Axl meinetwegen, und jetzt versuche ich dann über Twitter oder wo auch immer der jetzt halt unterwegs sein möchte. Man merkt, ich bin schon ein bisschen älter, Guns N' Roses und so, für die Jugend wäre das, keine Ahnung, Capital Bra oder ich weiß es nicht, ja. Also es lässt sich natürlich austauschen. Und die Sache ist natürlich, wenn du erstmal da bist, dann kannst du versuchen, eben diese Augenhöhe zu machen, beziehungsweise für einen Axl Rose funktioniert das gut, für einen Capital Bra funktioniert das gut, weil sie einfach schon irgendwo sind. Was machst du aber, wenn du jetzt gerade ganz am Anfang bist? Ja, niemand kennt dich, du hast keine Fans, du bist bei Null, das war ja deine Frage vorhin. Wenn du jetzt anfängst, auf Augenhöhe zu arbeiten, kriegst du keine Fans. Leute möchten aufschauen zu einem Axl Rose, zu einem Slash, zu einem Capital Bra. Ich benutze immer diesen Capital Bra und der macht, glaube ich, ganz scheußliche Musik. Was gibt's noch in der Hip-Hop-Szene?
Nehmen wir mal Crow. Das ist das Problem, das ist schwierig, ne? Weil die wechseln sich ja so oft ab, also da bleibt ja selten was hängen.
Ja, ich kenne mich jetzt, also ich höre deutschen Hip-Hop halt sehr wenig. Ich mag mehr so diesen amerikanischen, aber das ist ja austauschbar. Es ist egal, ob du Justin Bieber, eine Miley Cyrus, Ariana Grande oder jetzt hier, keine Ahnung, Drake oder sonst irgendwas nimmst. Ist egal, aus welcher Musikrichtung. Wenn du ganz am Anfang stehst und du trittst deinem Fan auf Augenhöhe entgegen, dann hat er ja gar keinen Grund, zu dir aufzuschauen. Aber genau deswegen haben wir doch eine Bühne, damit die Fans und sehen können.
Ne? Ja, also denkst du, das ist noch so? Ich habe da so eine Verschiebung wahrgenommen, also so in der Mentalität auch, dass die, dass man den Leuten auch sehr schnell irgendwie so auf den Schlips treten kann, wenn man diesen Eindruck eben erweckt, dass man da so eine Spur drüber ist.
Nein, du darfst auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass du eine Spur drüber bist. Darum geht es auch nicht wirklich. Es ist mehr diese Mischung finden aus, du musst ihnen einen Grund geben, zu dir aufschauen zu können, dahin zu wollen, wo du schon bist oder vermeintlich bist, gleichzeitig dann aber auf Augenhöhe zu bleiben. Ja, du bist der Musiker, der sich auf die Bühne stellt. Damit bist du automatisch eine Autorität. Oder in deinem Fall, du machst einen Podcast. Damit bist du automatisch eine Autorität. Weil wenn ich dir, ne, ich habe jetzt deinen Podcast kennengelernt, den Szenemacher, dann höre ich dir zu. In dem Moment bist du schon eine Autorität, weil ich dir zuhöre. Und wenn ich dir dann zuhöre und du diese Autorität auch noch unterstreichen kannst mit deinem Know-how, mit deiner Art und Weise, wie du deinen Podcast machst, dann habe ich einen Grund, dir zu folgen.
Wir reden ja auch immer von Erfolg zum Beispiel, ne? Mhm. Also wir gehen ja davon aus, dass grundsätzlich zum Beispiel ein Musiker Erfolg haben möchte. Ist das eigentlich immer das Ziel?
Ich meine, über das Thema haben wir ja schon gesprochen, außerhalb dieser Sendung. Wir sind uns ja einig, Erfolg ist das, was du gerne als Erfolg sehen möchtest für dich. Das ist ja eine persönliche Geschichte. Für den einen ist es Erfolg, ein Ferrari zu fahren. Und wenn er den nicht fährt, ist er nicht erfolgreich. Der andere freut sich, wenn er mit seiner Musik über die Runden kommt und seine Miete bezahlen kann. Und beide haben recht. Ja, wenn das für sie Erfolg ist, ist das okay? Oder wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass Erfolg etwas ist, über das man sich im Vornherein klar sein muss, also was das Ziel überhaupt ist. Und wenn man das dann erreicht hat, dann hat man Erfolg. Im Endeffekt, Erfolg ist immer dann, wenn die Erwartungen erfüllt werden. Dann stellt sich das Gefühl von Erfolg ein. Und das kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern.
Da stimme ich ja voll zu. Du musst ein Ziel natürlich haben, damit du messen kannst. Also jetzt sind wir wieder in diesem Marketing-Quatsch drin. Du musst messen können, was du erreicht hast. Nur dann weißt du, dass du erfolgreich bist. Ansonsten, woher willst du denn wissen, dass du erfolgreich bist? Du musstest ein Ziel haben. Reich werden, berühmt werden. Okay, wie misst man das, ob man reich und berühmt ist? Du bist sicherlich reich an ganz vielen Dingen. Ich weiß nicht, ob du auch reich bist im Sinne des Monetären, also ob du viel Geld hast. Du bist berühmt, ganz sicher, weil du diesen Podcast machst. Vergleichen wir jetzt dich oder mich, die wir jetzt hier zusammen in diesem Podcast sind, in diesem Moment eine gewisse Berühmtheit, würden wir es jetzt übertrieben sagen, aber eine gewisse Reichweite haben. Vergleichen wir uns jetzt mit einem Axl Rose oder keine Ahnung, wen es da draußen sonst noch eben geben mag, also irgendeinem großen Star, einer Miley Cyrus, dann sind wir natürlich nicht erfolgreich. Das heißt eben, da musst du erstmal für dich eine Definition finden, was ist Erfolg?
Ich habe ja den Ansatz, dass wir Musiker womöglich immer so ein bisschen falsch beraten haben. Wenn wir Musiker beraten, dann sagen wir, wenn du erfolgreich sein willst, tue dies, tue das. Ne? Man hat dann eine sehr dogmatische Haltung dazu. Wäre es nicht irgendwie mal an der Zeit, auch gerade im Ratgeberbereich zu gucken, so was braucht eigentlich der jeweilige Musiker persönlich so? Ne? Also wie kann man dem helfen, dass der für sich überhaupt seine persönliche Zielsetzung findet?
Das ist ganz, ganz schwierig, was du da sagst, denn du hast recht. Genau so ist es. Du kannst nicht sagen, mach dies und dann kommst du dorthin. Ich sag das den Leuten immer so ein bisschen mit, du brauchst eine Standortbestimmung. Ja, wenn dein Navi nicht weiß, wo du jetzt bist, kann es dich auch nicht dahin führen, wo du hin möchtest. Das heißt, die Standardantwort auf die Frage, was soll ich tun, um erfolgreich zu werden, die du vorhin ja gestellt hast, wäre eigentlich, it depends. Es kommt darauf an, nämlich auf dich, wo du hin möchtest, wo du gerade stehst und was du bereit bist zu opfern.
Genau, und meine Erfahrung ist, dass sehr viele Musiker dann erstmal in sich gehen. Also da merkt man dann so, da wurde sich ja eigentlich noch gar nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht, ne? Was bedeutet das jetzt für mich eigentlich? So, man hat dann zwar schon so ein diffuses Bild vor den Augen, wo man so eine jubelnde Masse sieht und irgendwie läuft das auch mit der Kohle so, aber wie das dann konkret aussehen soll, ne? Da kommt irgendwie wenig Konkretes, ne? Wenn man da mal nachhakt.
Absolut. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, obwohl eigentlich bin ich nicht erstaunt. Weißt du, wenn ich jetzt gerade so sage und drüber nachdenke, wie ich eigentlich war, als ich angefangen habe mit Musik, Nein, ich bin nicht erstaunt. Ich glaube, es ist der Standard. Ich glaube, praktisch jeder, der nicht lange drüber nachdenkt, ist automatisch an einer Stelle, wo er halt einfach nicht weiß, was er möchte, wo er hin möchte, wie er das machen möchte. Und ich glaube, das ist der Standard. Und das ist, glaube ich, ganz viele von den Leuten, die wir auch treffen, die sind diesen einen Schritt weiter zu sagen, okay, ich will aber mit Musik mein Geld verdienen. Das wollen ja viele.
Trauen sich es aber nicht auszusprechen, weil Geld verdienen ja sowieso immer so ein bisschen wie ein Tabu ist, gerade unter Musikern, ne?
Kunst und Kommerz, da kann man sich vortrefflich drüber streiten. Und
du hast dich ja schon entschuldigt im Eingangs dafür, dass du jetzt hier so Begriffe aus dem Marketing mit reinbringst, ne? Weil du kennst ja schon die Reaktion, ne? Dass sich dann so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen bei einigen Leuten und so.
Unbedingt. Die meisten Musiker verstehen sich ja selbst als Künstler. Und sie möchten so individuell sein, wie sie nur können, um ja dann einfach mit ihrer Musik später Geld zu verdienen. Machen sie sich keine Gedanken darüber, dass so individuell sie eben sein können, das nicht unbedingt bedeutet, dass ich einen Geschmack treffe. Ja. Und dann sind wir an der Stelle, wo, sobald du den Leuten sagst, okay, wenn du jetzt aber Leute erreichen möchtest, die außerhalb deiner Reichweite von Freundin, Mama, Papa, Schwester, Bruder, was auch immer es da eben gibt, Freunde, ja, enge Freunde, Wenn du Leute erreichen möchtest, die außerhalb dieses Inner Circles irgendwie sind, musst du anfangen, deine Musik wie ein Produkt zu betrachten, nämlich ist egal, welches Produkt du eben nimmst, wie etwas, das du verkaufen kannst. Und das ist die Schwierigkeit, weil wenn ich mich als Künstler verstehe und wenn ich total aufgehe in meine Musik, meine komplette Emotion, meine komplette Lust, alles reinlege, die ganze Leidenschaft, dann fällt es mir womöglich eben schwer zu sagen, davon abzurücken und zu sagen, ja, es ist aber auch ein Produkt, das ich verkaufen möchte.
Und was würdest du jetzt jemandem raten, der überhaupt keinen Zugang zu dem Thema eben hat, Vermarktung und Kommerz, aber der eigentlich schon ganz gerne mit seiner Musik raus möchte, aber der sagt so, nee, also mit dem ganzen Vermarktungs- und Marketinggedöns, so, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Was würdest du da entgegnen?
Also erstmal glaube ich nicht, dass die Leute sich nicht mit Vermarktung auskennen. Ich glaube, jeder kennt sich mit Vermarktung aus und dann kommt es darauf an, wie du damit umgehen kannst. Denn folgendes Beispiel. Vermarktung hängt ja auch viel mit diesem Verkaufen zusammen. Ja, Vermarktung, da haben die wenigsten Leute ein Problem mit, weil Marketing, ja, das hört sich auch schon hip an, ganz toll, kann man machen. Verkaufen ist das eigentliche Problem. Weil sobald ich das Wort Marketing, also die Werbung für irgendwas machen, da gehen sie alle noch mit. Wenn es aber darum geht, etwas zu verkaufen, dann haben sie das Gefühl, sie verkaufen ihre Seele oder was auch immer und haben diesen Autoverkäufer vor dem geistigen Auge, ja, der dir versucht, was anzudrehen, das du nicht brauchst und später bereust du es ganz schlimm. Wir in Deutschland, wir sind damit aufgewachsen. Also ich bin das zumindest. Ich weiß nicht, würdest du mir da zustimmen?
Ja, schon. Das ist, wir Deutschen, wir neigen zu einer gewissen Bescheidenheit auch.
Und wenn du dann auch noch das Wort Verkäufer irgendwie in den Mund nimmst, dann ist es ganz schlimm. Aber in Wirklichkeit wissen wir alle, wie wir, also Verkaufen ist ein Teil von Marketing, wenn man so möchte. Oder vielleicht ist Marketing auch ein Teil von Verkaufen. Wie auch immer das geartet sein möge. Wir müssen lernen, das, was wir haben, zu verkaufen, wenn wir davon leben wollen. Das ist eine relativ einfache Entscheidung am Anfang. Entweder du möchtest davon leben, dann musst du es verkaufen, oder du musst und möchtest nicht davon leben, dann kannst du machen, was du willst.
Und was verkauft der Musiker heutzutage eigentlich? Er verkauft meiner Meinung nach eher sein Gesamtwerk, was auch Aktivitäten neben der Musik zum Beispiel umfasst.
Würde ich dir vollkommen zustimmen und würde noch eine Frage hinten dran setzen, die vielleicht auch unsere Zuhörer oder deine Zuhörer besser gesagt vielleicht zum Denken anregt. Und zwar, wann ist das jemals anders gewesen?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe mir nämlich auch eingangs vor dem Podcast schon überlegt, wenn wir jetzt über Musiker und Erfolg und Kommerz und bla 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 reden, was haben die, wie haben Musiker eigentlich gelebt, bevor es sowas wie das Musikgeschäft überhaupt gab? Eines kann man ja schon mal vorwegnehmen, einfach haben es Musiker ja nie gehabt, ne?
Absolut richtig. Jeder musste sich auch schon früher überlegen. Ich meine, was ist mit einem Mozart, mit einem Beethoven, Bach und wie sie alle heißen? Die haben ja auch ihre Musik verkauft und heute halten wir das für Wahnsinn, für wahnsinnig tolle Musik ist es auch, ne? Also nicht, dass wir das missverstehen, aber das hat ja so eine besondere, so einen besonderen Flair, ne? Wenn du von einem Mozart redest oder von einem Bach und Beethoven. Ich kenne deren Geschichte jetzt nicht gut genug, um dir konkrete Details zu nennen, aber die sind von irgendwelchen Mäzenen bezahlt worden. Das heißt, die waren bei Hof von irgendwem und haben sich dort, ich sag's jetzt mal, bösartig angebiedert oder angefreundet, sympathisch gestellt, vielleicht waren sie auch einfach nette Typen. Auf jeden Fall waren sie nett genug, dass dann irgendein Mäzen gesagt hat, pass auf, ich unterstütze das, was du machst, hier hast du Geld, wenn du mir eine Symphonie ablieferst. Oder wie auch immer das jetzt im Detail war. Also das jetzt mal, um die Zeit irgendwie zu nehmen. Interessanter wäre es sogar zu überlegen, wie war es denn mit Musikern, die vielleicht zu einer Zeit, wo wir noch als Stämme in der Steppe umhergewandert sind.
Da also vor der Klassik war das ja tatsächlich... man kann schon so sagen, es waren tourende Musiker, ne? Es waren Gaukler, es waren Spielmänner, ne? Die sind von Ort zu Ort gezogen und die sind getourt. Also genau. Im Endeffekt kann man sagen, das Geschäft des Musikers, sogar noch vor der Klassik, war das Live-Geschäft.
So ja, absolut richtig. Aber wenn du jetzt mal überlegst, nehmen wir mal den Barden. Ja, von dem weiß ich so ein kleines bisschen was. Ich meine, vielleicht ein Historiker wird uns hier wahrscheinlich auseinanderrupfen oder mich zumindest auseinanderrupfen.
Ach, das kann gut sein, ja.
Infos, aber darum geht's nicht. Wenn wir den Baden nehmen, der Bade ist herumgezogen von Ortschaft zu Ortschaft, ab und zu ist er mal in irgendeine Burg eingewandert und hat dort im Prinzip auf musikalische Art und Weise Songs vorgetragen, die Geschichten erzählt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, war jetzt sein Geschäft Geschichten erzählen oder war sein Geschäft zu singen?
Gute Frage.
Ich hätte gesagt, er hat eigentlich nur Geschichten erzählt. Er hat die Musik als Transportmittel genommen, um am Ende des Tages auch nicht die Geschichten alleine zu erzählen, sondern sich zu vermarkten. Und ich glaube, das ist bis heute genau dasselbe. Egal, ob du jetzt Baden nimmst, Beatles, die ja heute auch gelten, als wären sie übertoll und alle vergessen, dass es schlimm kommerzielle Musik ist, die sie gemacht haben. Also schlimm kommerziell nicht im Sinne von, es wäre schlimm gewesen. Ich bin voll für kommerzielle Musik. Im Sinne von, es war sehr stark auf Kommerz ausgerichtete Musik. Zitat von Lennon oder Cartner, ich bin mir unsicher, wer von beiden genau das gesagt hat, aber die haben gesagt, okay, komm, wir schreiben jetzt unseren Swimmingpool.
Mhm. Aber ich muss, also ich finde, für mich wird der Kommerz erst dann unerträglich, wenn er auch mit einer verminderten Qualität einhergeht. Und solange man den Fokus-Shift irgendwo nimmt und dass man sagt, wir konzentrieren uns weiterhin auf Qualität, aber wir verlagern den Schwerpunkt, ja, zum Beispiel in dem Fall auf die Produktion und wirklich darauf, dass alles wie eine Eins sitzt, dann ist das für mich auch ganz hohe Kunst und dann ist das auch sehr respektabel, finde ich.
Ich tue mich ein bisschen schwer mit deinem Begriff der Qualität, wenn es um Musik geht, weil Ich weiß, was du meinst und ich weiß, dass ich genau das lange Zeit selbst gemeint habe. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, weil ich glaube, die Qualität von Musik ist es meiner Ansicht nach nicht besonders künstlerisch zu sein. Das wäre die Qualität von Künstler zu sein für mich, ja. Die Qualität von Musik ist normalerweise Leute zu unterhalten. Das kann jetzt bedeuten, dass du da drin aufgehst, wenn da irgendwas Kompliziertes mit irgendeiner geilen Produktion zusammenfällt, dann bist du unterhalten und die Oma, die im Altenheim wohnt, die ist halt unterhalten, wenn da Ruftata läuft und sie dann anfangen kann, ein bisschen zu tanzen. Aber wenn du natürlich deine Qualität darüber definierst, dass du dein künstlerisches Ich unheimlich nach vorne drängen möchtest, dann kannst du das auch erreichen. Das ist auch okay. Du solltest nur nicht damit rechnen, dass, sagen wir mal, diese Oma, ja, das auch geil findet.
An der Stelle würde mich auch mal interessieren, wie ihr da draußen das seht. Also glaubt ihr, man kann als Künstler glücklich sein, quasi, wenn man sich auf das fokussiert, was die Leute hören wollen? Oder glaubt ihr, dass da immer auch ein Stück Selbstverwirklichung drin sein muss? Ja, und an dieser Stelle, solange ihr euch darüber Gedanken macht, ein kurzer Aufruf an die Leute, die Lust haben, an einem Podcast mitzuwirken. Ich suche nach wie vor einen Co-Host für Szenemacher. Wenn du denkst, du bist dafür geeignet und dir liegt das, dann melde dich gerne bei mir und wir besprechen alles Weitere.
Nachdem wir jetzt die Standortbestimmung gemacht haben, rausgefunden haben, wo die Ziele sind, wie man dann eben dahin kommt, eine Sache, die ich sehr wichtig finde und die meisten Künstler heute komplett falsch machen, meiner Ansicht nach, ne? Es gibt immer Leute, die kommen damit durch, du musst als allererstes dir eine Homebase aufbauen. Und mit einer Homebase aufbauen meine ich, dass du dir eine Domain kaufst, darauf eine Webseite schmeißt oder programmieren lässt von irgendjemanden und dort deine Homebase aufbaust. Am besten direkt dort vom ersten Tag an ein Newsletter anbietest, ein E-Mail-Newsletter, damit du später Direktmarketing machen kannst oder E-Mail-Marketing. Das kostet was zwischen 3 und 10 Euro im Monat. Ja, und dann hast du am Ende, sagen wir, zwischen 60 und 100 Euro realistisch im Jahr, die dich nur diese Domain mieten plus das Webhosting-Paket hinten dran. Eine Webseite, also eine Domain, die du anmietest, die gehört dir zwar eigentlich auch nicht, aber die kann dir keiner wegnehmen. Ja, das Webhosting-Paket kannst du immer umziehen. Wenn das Unternehmen pleite geht, dann ziehst du es woanders hin, kannst du es weitermachen. Aber keiner kann irgendwann kommen und sagen, jetzt ist vorbei mit deiner Webseite. Aber jederzeit kann einer kommen und sagen, das ist ja toll, dass du hier, keine Ahnung, 100.000 Fans auf Facebook hast. Es gibt ganz große Künstler, denen werden Posts gesperrt. Teilweise sind Leute, wie gesagt, komplett von Facebook gesperrt worden. Dasselbe kann dir auf YouTube passieren, wenn du Pech hast. Es gehört dir nicht. Das gehört irgendeinem Unternehmen. Und du brauchst eine Homebase, auf der du alles versammeln kannst, damit, wenn auf Facebook dir die 20, 30, 40, 100.000 Fans wegfallen, die immer noch wissen, wenn ich nach dieser Band suche, finde ich eine Webseite und dort kann ich mich immer noch in den Newsletter eintragen.
Mhm. Okay, das ist so, das ist jetzt auf jeden Fall, das ist quasi das Haus des Musikers im Internet.
Genau, und damit fängt alles an.
Genau. Und was wäre dann so der erste Step? Würdest du eher sagen, live ist wichtig oder würdest du sagen, mach erstmal ein paar Releases? Würdest du ein Album machen? Würdest du eine Single machen? Was würdest du tun?
So viele Fragen. Alles richtig. Kannst du alles machen. It depends. Yeah. It depends. Also wenn du sowieso schon ab und zu live spielst und dir das viel Spaß macht, live spielen ist natürlich eine Bank. Also das macht nicht nur viel Spaß, sondern da erreichst du auch Leute. Die Schwierigkeit ist die mit dem Medienbruch. Du hast die Leute da sitzen, oder besser hättest du sie noch stehen, ja, aber sagen wir mal, die sind auf deinem Konzert da, ja, und die hören dir zu, die finden dich geil, weil du voll die Bühne rockst. Zwischen dem, dass sie da sind und sie kommen nach Hause und sollen jetzt auf deine Webseite gehen oder dich beim Newsletter anmelden, bei Facebook oder Spotify oder sonst irgendwo folgen, da ist ein Medienbruch. Das ist schwierig, die Leute dahin zu bekommen. Es ist teilweise selbst schwierig, sie dazu zu bekommen, das Handy auszupacken und in dem Moment sich das einzutragen. Habe ich auch letztens bei einem Konzert erlebt. Da hat der Sänger dann irgendwann gesagt, okay, jetzt stopp, holt alle euer Handy raus, tippt das und das ein oben in die Adresszeile und klickt dann hier auf Abonnieren, wenn euch das hier gefallen hat. Und dann hat er dieses Konzert wirklich für 5 bis 10 Minuten gepausiert, damit das die Leute die Chance haben, das zu machen. Das kann man natürlich machen, ja. Mhm. Aber das ist auch die einzige Chance. Ansonsten, bis die Leute zu Hause sind, vergessen sie das. Das ist das Problem immer mit Konzerten. Und dann bist du ja meistens nicht der Headliner, sondern du bist ja die Vorgruppe. Dann spielt danach noch irgendjemand, dann trinken sie. Am Ende haben sie vielleicht noch deinen Namen vergessen, wenn es doof läuft, ja. Aber geil, Konzerte ist definitiv immer noch ein Thema. Ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt selbst anfangen würde, erstmal die komplette Sache online betreiben und versuchen, Singles zu releasen. Und nicht etwa ein Album. Das Problem hat was damit zu tun, wie Menschen heutzutage Musik konsumieren, falls sie das jemals anders gemacht haben. Aber heute konsumieren Leute die Musik, indem sie einfach sich die 2, 3 besten Songs aus einem Album picken, die in eine Playlist packen und dann hören sie die. Egal, ob die Playlist bei Spotify, bei iTunes oder Apple Music oder weiß der Geier was, wo die ist. Ja, tatsächlich hören die Leute immer nur einzelne Songs, deswegen würde ich auch nur einzelne Songs erstmal releasen, bis die Fanbase groß genug ist, dass sie auch ein ganzes Album verträgt. Und wenn du jetzt nicht, was ich zum Beispiel bei der Hip-Hop-Szene so ein bisschen schwierig finde, ist, die releasen praktisch alle 2 Wochen einen Song oder allen Monaten einen Song mit einem Video und allem drum und dran, damit die Leute nicht vergessen, dass sie da sind. Ich finde, dadurch leidet bei vielen Künstlern die Qualität. Das heißt, ich würde eher einen Song nehmen, den richtig ausproduzieren, richtig überlegen, mir eine ganze Geschichte dazu überlegen und diese Geschichte dann online spielen über alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen.
Das bedeutet, dass du zum Beispiel statt immer wieder einen neuen Song rauszuhauen, würdest du vielleicht auch ein Background zu dem Song, da würdest du vielleicht ein Video zu machen, oder was es überhaupt mit diesem Song auf sich hat, oder dann generell auch so vielleicht ein bisschen die Kamera draufhalten, was eigentlich so im Alltag der Musiker passiert, solche Geschichten vielleicht, oder?
Sicher. Wobei das am Anfang unheimlich schwierig ist, finde ich. Ne? Weil wenn niemand deinen Song mag, wer soll dann sich dafür interessieren, wer du bist, der den macht? Oder ne? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen
Was interessiert Leute eingangs überhaupt? Ist es überhaupt der Song, der die Leute zu einem Künstler bringt? Oder ist es vielleicht, ist es einfach nur ein schönes Foto auf Instagram? Oder ist das vielleicht eine Aussage, die der in irgendeinem sozialen Netzwerk getätigt hat? Also muss es immer der Song eigentlich sein, der Aufhänger ist?
Ja, so wie du deine Frage stellst, meinst du nein.
War ein bisschen suggestiv, ne?
Ich war ziemlich suggestiv, aber du hast auch vollkommen recht. Nein, muss es nicht. Als Musiker oder als Band lebst du am Ende nicht vom Song, sondern von der Geschichte, die du erzählst, von deinem Image, das du aufbaust. Darum geht es. Das ist das, was die Leute hören wollen. Derselbe Song bei einem anderen Künstler funktioniert nicht, weil vielleicht der einen anderen Background hat, weil er eine andere Geschichte dazu erzählt. Also es geht am Ende, ist es egal, wo du die Leute herbekommst. Wichtig ist, dass du die Leute erstmal packst. Und ich glaube, das ist auch das Schwierigste. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du hast gerade gesagt, ein Foto auf Instagram. Ich glaube, ein Foto auf Instagram würde mich nicht dazu verleiten, da jetzt irgendwo hinzuklicken, um den Song zu hören, der da hinten dran steckt.
Es kommt drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine schöne Lady irgendwo hinstellt, dann kann mir das schon mal passieren, dass ich mich dann auch mal umgucke, so wer ist denn das? Und dann schaue ich mal, okay, von der Band XY hast du schon mal gehört. Und dann, weil mir der Name eben schon 3-4 Mal aufgefallen ist und ich gerade das Foto schön fand, kann es tatsächlich sein, dass ich auch mal auf das Musikvideo klicke.
Ja, klickst du auf das Musikvideo oder klickst du auf das Foto der schönen Lady?
Naja, erst auf das Foto von der schönen Lady und dann bin ich auch an der Musik interessiert.
Ja, aber du brauchst diesen, nicht Trigger, aber du brauchst diesen Köder. Irgendwas muss dich in diese Geschichte reinziehen. Was das ist, ist halt schwierig zu sagen, weil das so individuell ist, wie die Person oder der Künstler, die Band, die hinten dran steckt. Aber klar, natürlich, eine schöne Lady funktioniert. Ich meine, was meinst du, wie die ganzen YouTuberinnen funktionieren oder die Instagrammerin, deren Kamera deutlich zu hoch aufgehängt ist und deren Dekolleté deswegen sehr viel Beachtung bekommt.
Ja. Und ich meine, wenn wir jetzt am Anfang gesagt haben, Musik ist die halbe Miete, da ist der Content mit Sicherheit nicht die halbe Miete.
Kommt drauf an, der Content des BHs vielleicht schon in dem Fall, den ich gerade geschildert habe. Letzten Endes, das Schwierige daran ist, dass wir Männer da relativ einfach gestrickt sind. Frauen sind da schon ein bisschen komplizierter, die brauchen ein bisschen mehr als nur den gut aussehenden Mann. Aber auch so rum funktioniert das natürlich. Ja, ich meine, so ein Justin Bieber sieht nicht aus wie ein Schuh. Inzwischen ist er auch noch breit wie was, hat trainiert. Also was heißt inzwischen, vor ein paar Jahren war das, ich weiß gar nicht, wie er jetzt aktuell aussieht, aber es ist ein gut aussehender Kerl und natürlich finden das die kleinen Mädels und auch vielleicht die größeren Mädels eigentlich ganz cool, dass er gut aussieht, also das hilft natürlich, ja.
Und vor allen Dingen, es muss ja nicht immer irgendwie es kann auch einen anderen visuellen Anreiz geben. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass mir die Inszenierung, ne, wie sich ein Künstler darstellt, dass mich das unheimlich anspricht. Ne? Also auf jeden Fall ist der visuelle Aspekt ist auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtig und den darf man nicht unterschätzen.
Der ist total wichtig. Mir fällt gerade ein, zum Beispiel, ich habe damals über meine Freundin ein Musikstück gehört, das fand ich ganz cool, war von Jennifer, Rostock, ja, deutsche Künstlerin. Ich fand, die hatte so richtig Pep in der Musik drin, obwohl es gar nicht meine Musik so unbedingt ist, aber ich fand's cool. Ich habe dann das Album mir angehört, also ich habe die Musik bei jemand anderem entdeckt sozusagen, ja, hab mir dann das Album angehört, hat mir gefallen, dann habe ich geguckt, wer ist das eigentlich? Diese Band, Jennifer Rostock oder diese Künstlerin. Und die Dame ist nun visuell tatsächlich sehr eigen. Ja, also die erkennst du wieder.
Ja.
Auch eine attraktive Frau, aber halt mit Piercing, tätowiert von oben bis unten. Die hat richtig Charakter, würde ich das jetzt mal nennen. Und das ist natürlich der Punkt, wo du dann, wenn du die Musik kennst und dann interessierst du dich vielleicht mal für den Künstler, weil du wissen möchtest, wer ist denn dahinter, hinter diesem Text, hinter dieser Musik? Und dann stellst du fest, da ist eine Persönlichkeit hinten dran, das funktioniert natürlich viel, viel besser. Ich habe damals noch mit meinen Bandkollegen drüber diskutiert, warum sie nicht ein weißes T-Shirt, ein Blue Jeans und Birkenstock-Sandalen auf der Bühne tragen sollen. Ja, also jetzt übertrieben gesprochen. Sondern, dass sie sich für die Bühne schön machen sollen. Das ist wieder das, was ich vorhin sagte, so ein bisschen mit dieser Autorität, mit diesem, die Leute wollen ja jemand Interessanten sehen. Ja, du schaust ja auch im Fernsehen keine langweilige Sendung. Also willst du auch keinen langweiligen Künstler.
Ja, vor allen Dingen muss das, aus meiner Sicht, muss auf der Bühne auch eine Bühnenshow stattfinden, weil dafür ist es eine Bühne. Und ob das jetzt mit Autorität oder so, ich glaube, ich habe mich am Anfang ein bisschen an das Wort Autorität gestoßen, aber wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, es muss auf jeden Fall was dargeboten werden. Wenn du jetzt zum Beispiel, kennst du mit Sicherheit die Band Die Antwort, ne?
Ehrlich gesagt nicht.
Das ist
schreib ich mir aber mal auf.
Ein südafrikanischer Hip-Hop, ja, Comedy-Act, denke ich. Also das ist immer so ein bisschen, wie weit jetzt die Comedy machen, ist, glaube ich, immer ein bisschen strittig, aber da bin ich jetzt auch nicht so drin in der Materie. Aber bei denen ist es tatsächlich so, das sind eine von denen gewesen, wo ich zuerst mir gedacht habe, what the fuck, was ist das denn? Also, und da war mir die Musik erstmal total egal, weil dieses ganze schräge Auftreten mich überhaupt erst bei mir die Ausrufezeichen hochsteigen hat lassen. Ne? Und dann war erst überhaupt das Interesse für die Musik geweckt. Also es ist gerade Inszenierung, Show, Visuelles, das ist enorm wichtig. Und je nachdem, welchem Genre man sich bewegt, umso mehr. Ne?
Absolut wichtig. Ich weiß, wollte dich gerade fragen, wie bist du denn erstmalig auf diese Band Die Antwort gestoßen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, das war noch zu Musikvideozeiten.
Zum Musikvideo, weil das gibt's ja praktisch heute nicht mehr, ne? Weil du kannst ja nur noch auf YouTube gehen. MTV ist tot. Aber es ist, du brauchst halt irgendwas, du brauchst das Glück, dass die Leute über dich drüber stolpern. Und dann, in dem Moment, wo sie das tun, brauchst du nicht nur die geile Musik, das reicht noch nicht, sondern du brauchst irgendwas, was die Leute dazu bewegt, zu sagen, du bist speziell, du bist außergewöhnlich. Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Du musst außergewöhnlich sein. Also, vielleicht in einfachen Worten, du musst anders sein, du musst anders sein, ja, na, außergewöhnlich, du musst herausstechen aus der Masse, du musst der Leuchtturm am Horizont sein. Also das ist definitiv etwas, was du machen kannst und dann immer wieder so in 2-3 Monatsabständen eine Single und wieder immer sich eine Geschichte da hinten dran überlegen. Ne? Und so unter uns, die Geschichten müssen ja nicht immer wahr sein. Sie können ein bisschen gedehnt sein. Ich meine, natürlich ist es toller, wenn du wirklich eine Geschichte zu erzählen hast. Aber am Anfang, darüber hatten wir es ja letztens auch, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich sag den Leuten dann im Zweifelsfall fake it till you make it.
Das war ein Spruch, den ich lange unterstützt habe. Also ich habe da mittlerweile so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich glaube, dass das dann irgendwann wieder zurückfeuert, aber im gewissen Rahmen ja.
Bei dieser Story-Geschichte zum Beispiel, wenn du schreibst einen Song über irgendeine Frau, die du schrecklich, in die du schrecklich verliebt bist und ganz schlimm Liebeskummer eben hast. Aber du schreibst eigentlich nur einen Song über Liebe und du hast gar keine Person. Also mir ging das zum Beispiel manchmal so. Ich habe dann einen Song geschrieben über Liebeskummer, obwohl ich keine bestimmte Person im Hinterkopf hatte. Ja, das war gerade nicht aktuell, sondern ich habe das abgerufen aus meinen Gefühlserinnerungen sozusagen. Wenn du sowas schreibst, dann kannst du doch jemanden erfinden, den es da gegeben
hat. Ja, natürlich. Also das ist ja völlig, ich meine, in der Kreativität gibt es sowieso ganz wenige Grenzen, ne? Wo ich fake it till you make it kritisch sehe, es gibt zum Beispiel jetzt diese Geschichte, da hat, ich weiß gar nicht, war das jetzt ein Brite oder ein Amerikaner, auf jeden Fall auch ein Musiker aus dem Rock-Metal-Bereich, der hat erfolgreich eine Band gefaked und hat tatsächlich auch, ist dann auch eingeladen worden, im Vorprogramm zu spielen, und der hat sich richtig in die Nesseln gesetzt und den bookt jetzt auch keiner mehr, weil der hat es übertrieben. Ne? Also man kann natürlich, klar, es gibt auch geschicktere Leute als ihn, die dann vielleicht sich irgendwas ausgedacht haben und dann auf den letzten Metern noch schnell quasi wirklich was auf die Beine gestellt haben, was sie vorher nur erfunden haben und so, aber der hat es extrem übertrieben und der hat es aber zumindest, und das muss man ihm zugute halten, er hat zumindest nach außen hin den Eindruck erweckt, als ginge bei ihm was. Also soweit hat er es zumindest geschafft, aber es war halt nicht nachhaltig. Das ist so ein bisschen, wie Fans kaufen.
Das ist jetzt die Frage, weil ich erinnere mich an die Story, ich fand das großartig, weil wie schon dachte, von denen muss es eigentlich eine ganze Menge geben. Ich meine, eins der Kriterien, auf die jetzt so ein A&R-Manager bei irgendeinem Label guckt, ob du es wert bist, dass er sich weiter mit dir befasst oder nicht, ist sicherlich, wie viele Plays hast du auf Spotify, wie viele Plays hast du auf YouTube, ja. Und die kann man ja faken, wie der Typ das gemacht hat, die kannst du faken. Was du nicht faken kannst, ist, dass diese Leute, die es nicht gegeben hat, zu dir aufs Konzert gehen. Insofern war der Kerl ziemlich unclever an der Stelle. Andererseits müsste man jetzt natürlich schauen, weil seine Geschichte ist ja durch die Medien gegangen, ob das wieder dazu geführt hat, dass er dann doch irgendwelche Leute dazu bekommen hat, auf seine Musik abzufahren.
Und man müsste noch berücksichtigen, wie weit wäre er vielleicht gekommen, also was für Potenzial ist da quasi, um das Ganze ein bisschen konservativer aufzuziehen, ob das für ihn ratsamer gewesen wäre oder ob er sich jetzt das kaputt gemacht hat oder ob es ihm jetzt geholfen hat, aber das ist tatsächlich so, das habe ich nicht weiterverfolgt.
Nee, ich habe das auch nicht weiterverfolgt, ich fand es halt sehr amüsant und dachte mir so, das war halt nicht clever von ihm, dann zu sagen, ich gehe auf ein Konzert, weil das hätte er doch wissen können. Dass da keiner kommen wird und dass er sich dann blamiert vor den Leuten und dass es zu einer Story wird. Andererseits ist es etwas, das kann er seinen Enkeln dann später erzählen, wie er damals, das war ein Amerikaner, wenn ich mich richtig erinnere, wie er eine Europatour gespielt hat, ja, und kein Schwein da war. Also es ist wiederum eine tolle Story. Nein, ja,
du musst natürlich ist eine großartige Anekdote und wenn er jetzt nicht versucht, genau in dem Bereich das nochmal irgendwie echt aufzuziehen, sondern sich irgendwie was ausdenkt, wo er vielleicht von der Story profitiert, dann ist das mit Sicherheit auch gar nicht so blöd gelaufen für ihn. Aber ich sehe halt das Problem, dass er kann es halt jetzt nicht nochmal ernsthaft probieren, weil ich glaube, da würde er Schwierigkeiten bekommen.
Ja, ich denke, kein Promoter dieser Welt oder kein Booker würde ihn jetzt irgendwie noch ranziehen. Also das
auf
ist klar.
Auf absehbare Zeit zumindest nicht.
Nee, generell nicht. Also ich glaube nicht, wenn das klar, also wenn dieser Name immer damit verbunden wird, dann hast du dann keine Chance. Nee, das ist auch gar nicht das, was ich meine mit Fake It Till You Make It. Du sollst ja keine Leute zu Schaden kommen lassen. Ja, weil diese Konzertveranstalter, die hatten ja einen Schaden dadurch. Die das haben stimmt, ihn ja gebucht, weil sie dachten, da kommen 500 oder 1000 oder 10.000 Leute und plötzlich war keiner da. Dadurch ist ein Schaden entstanden. Das meine ich damit nicht. Ich meine wirklich damit, dass man in diesen kleinen Details, weißt du, auch, man kann natürlich sagen, okay, hier, das ist der Herbert und der spielt Gitarre bei uns und im echten Leben ist er Buchhalter. Ist ein ehrenwerter Job, aber das ist jetzt halt als Story nicht ganz so geil, weißt du? Und da kann man vielleicht ein bisschen sagen, der heißt dann nicht mehr Herbert, sondern ist dann der Herb. Ja, schon hast du was draus gemacht, dann ist er nicht Buchhalter, sondern du verschweigst einfach, womit er eigentlich im Moment sein Geld verdient und gehst auf einen anderen Aspekt seines Lebens ein, der vielleicht spannender ist. Diese kleinen Dinge, um diese Geschichte zu
aber das würde ich gar nicht, als Fake It bezeichnen. Das sind für mich so diese eigentlich selbstverständlichen Dinge, wie man mit solchen Sachen umgehen sollte. Also genauso wie, dass du jetzt nicht hergehst und großartig die Biografie von Leuten breittrittst, die jetzt eben einfach auch keine großartigen Referenzen haben oder sowas. Ne? Also das ist für mich ist das jetzt nicht Fake, sondern Fake wäre für mich, wenn man 180 Grad irgendwie was dreht und vor allen Dingen ohne Augenzwinkern. Das ist ganz wichtig. Fake ist es dann, wenn du es ohne Augenzwinkern machst, weil du kannst natürlich auch ein bisschen ironisieren und so und dann kannst du faken, was du willst, aber wo ich sage, ja, das ist vielleicht nicht so toll, ist, wenn man halt wirklich zum Beispiel lügt, also richtig straight lügt, ne? Da würde ich sagen, so, okay, das ist vielleicht langfristig nicht zielführend.
Nee, definitiv sollte man das nicht übertreiben und jetzt, wie gesagt, dass dieses zu Schaden kommen. In dem Moment, wo Leute zu Schaden kommen an irgendeiner Stelle, das natürlich nicht. Wie gesagt, bei diesen Geschichten da einfach mal ein bisschen dicker auftragen. So, ich meine, das ist doch dasselbe, wenn du ein Mädchen kennenlernen möchtest, ja. Ich spreche immer aus meiner Warte, ne? Deswegen Mädchen. Ja, möchtest jetzt, also Mädchen ist auch ganz doof in meinem Alter, deswegen sagen wir jetzt eine Frau.
Ja, genau.
Also wenn du möchtest jemanden kennenlernen einfach, was machst du denn dann? Dann ziehst du dir doch auch deine beste Jeans an und suchst dir die neuesten Sneaker aus, die du hast oder was auch immer du halt anziehst, das schickste Hemd. Gehst vorher zum Friseur und gehst dann abends raus.
Ja, also bis auf den Friseur, genau.
Ja, gut, komm, ich weiß nicht, was du für eine Friseur. Ach, doch, du hattest, glaube ich, wenig Haare.
Genau. Ja, okay. Gar keine.
Dann bist du dein eigener Friseur. Genau. Dann machst du sie wenigstens schön glatt, ne?
Ich rasiere, kenn mir den Bart.
Du kennst ja den Bart. Also, aber du pimpst dich im Endeffekt. Ja,
natürlich.
Aber wenn du zu Hause hockst an einem, keine Ahnung, einem Dienstagabend, du sitzt zu Hause, da sitzt du doch auch nicht mit deinem besten Hemd, den schicksten Sneakern und einer frischen Frisur oder einem frisch gestutzten Bart oder irgendwas. Dann,
was glaubst du, warum wir keinen Videochat laufen haben?
Okay, das heißt, du hast jetzt die Jogginghose an, sehr gut.
Ich
ich habe sogar noch die Jeans aus dem Office irgendwie an, aber letztlich, Du pimpst das ganze Jahr ein bisschen. Das ist das. Das ist ein Teil von dir am Ende, ja. Aber du gehst natürlich raus, wenn du jemanden kennenlernen möchtest und machst dich dann besonders eben hübsch. Und das ist etwas, das du eben auch im Marketing machst. Ja, die Leute, die auch die Hersteller, wenn sie dir ein Auto verkaufen oder ein neues Audio-Interface oder eine neue Gitarre, die erzählen dir natürlich nur das Geile an dieser Gitarre. Ja, hey, Lack, der ist super nitromäßig und in drei Schattierungen und keine Ahnung, die Humbucker, die du an deiner Gitarre hast, die klingen besonders gut, weil bla bla bla. Und dann verschweigen sie halt, dass sie vergessen haben, irgendwie einen dritten Humbucker reinzumachen oder einen Schalter oder was auch immer, wo sie Geld gespart haben. Ja, das gehört so ein bisschen dieses Fake it till you make it Ding rein. Und was ich glaube, in dieser Musikszene unheimlich wichtig ist, was viele Leute auch falsch machen, ist auch wieder so ein Tipp, den ich den Hörern unbedingt mitgeben möchte, ist, sag niemals nein. Wenn dich jemand fragt, wollen wir zusammen ein Musikstück machen? Wollen wir zusammen ein Konzert geben? Wollen in der Kreativbranche, das zählt nicht nur für Musiker, das zählt auch für Grafikdesigner oder Maler, was auch immer, die komplette Kreativbranche, sag niemals nein, sag immer ja, geh Kooperationen ein, mach was mit den Leuten und lass es gerne auch trotzdem größer erscheinen, als es vielleicht ist.
Kann ich nur so unterstreichen, absolut, ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also das, ich glaube, das ist gerade am Anfang einer der wichtigsten Bausteine überhaupt, sich, wie du am Anfang schon gesagt hast, sich ein Netzwerk aufzubauen, Collaborations. Ich denke, überhaupt Collaborations ist das Wichtigste, weil man dadurch überhaupt schon zu einer bestehenden Fanbase Kontakt aufnehmen kann, die man vielleicht selber nicht mitbringt.
Unbedingt. Unbedingt. Ich meine, du kennst sicherlich über den Podcast, ja, den du hier machst, oder lernst du ja immer wieder neue Leute kennen. Und jede Person, oder ich lerne dich jetzt hier kennen. Ja, und das heißt, wenn ich zum Beispiel das nächste Mal einen Song habe und denke, vielleicht ich bräuchte einen Sänger, der da drauf singt, komme ich eventuell auf deinen Namen, weißt du? Mhm. Und das ist total wichtig, dass dieses Networking-Thema, das wir schon am Anfang ein bisschen besprochen haben, es ist einfach total wichtig, dass du definitiv mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Und ich habe das aber schon häufig gehabt im Musikbereich, wo du dann sagst, hey, ich find's cool, was du machst. Also ich gehe als jetzt nicht groß bekannter Künstler, aber gehe zu jemand anderem hin und sag, hey, ich find's geil, was du machst, hab da großen Respekt vor, ich find's toll, wollen wir mal zusammen was auf die Beine stellen? Ja. Und dann habe ich in fast allen Musikgenres meistens nur ein, ja, ich weiß nicht, ich habe so viel zu tun, gerade ist schlecht. Die einzigen, die da richtig gut sind, sind Hip-Hopper.
Ja, das gehört zu dem Lebensstil dazu und das wirkt sich dann natürlich sehr, sehr konstruktiv auf alles aus, was die so machen. Und deswegen haben die es auch am Anfang tatsächlich sehr viel leichter oft als jetzt irgendwelche introvertierten Musiker mit, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, melancholische Musik machen auch noch oder so.
Deutschrap zum Beispiel, als ich angefangen habe, Deutschrap zu hören, das waren die Fantastischen Vier in den 90ern. Und die sind dann irgendwann groß geworden. Und dann haben sie noch so Leute hinterhergezogen wie Freundeskreis und weiß der Geier, wer da unten noch alles aus der Ecke kam. Ja. Oder ein paar Jahre später oder viele Jahre später, wie auch immer, kam damals, ich glaube, Sido war es hoch, die Agro-Berlin-Leute. Da kam einer, ich weiß nicht, ob Sido oder Bushido war, also einer von denen ist groß geworden und hat alle mitgezogen, die um ihn herum waren. Und plötzlich waren alle bekannt und haben alle eine riesige Reichweite bekommen. Ja, also wie gesagt, bei Rockern, bei allem, was so Heavy Metal und sowas ist, kriegst du häufiger mal ein Nein zu hören. Irgendwie so, ja, das triggert mich irgendwie nicht so, kann ich mich nicht so mit identifizieren. Ich weiß nicht. Also in Spanien gibt es zum Beispiel eine Band, auch sehr geil, von der ich glaube, also ich mag die Band unheimlich gerne, macht so Rockmusik. Und der Sänger, der hat bestimmt 300 Kollaborationen da draußen. Mit kleinsten, mini unbekannten Künstlern und den ganz großen in Spanien. Und ich glaube, dass das ihm verholfen hat, mit seiner Band unheimlich erfolgreich zu werden.
Ja, Carlos, fand ich auf jeden Fall bis jetzt schon sehr interessant. Wollen wir vielleicht abschließend nochmal kurz über das Thema Medien sprechen?
Na klar, können wir machen.
Was glaubst du, können zum Beispiel Printmedien heute noch leisten für aufstrebende Musiker? Werden da nur noch alte Acts quasi behandelt und macht das noch Sinn? Oder denkst du, Printmedien werden auch weiterhin eine Rolle spielen?
Es ist halt wirklich schwierig, weil das Problem ist, dass ich kann da nicht ganz frei reden, weil ich eben ein bisschen Einblick habe in die ganze Branche, weil ich ja mittendrin stecke. In einem anderen Bereich, aber ich stecke mittendrin. Und jetzt haben wir das Problem, dass seit Jahren das Internet immer beliebter wird und die Leute immer weniger Zeitungen lesen, immer weniger Magazine lesen. Die erste Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn ich jetzt ein Künstler bin, gehe ich zu einem Printmedium und versuche mich da rezensieren zu lassen. Schaden kann es nicht. Wenn ich das mit wenig Aufwand mache, würde ich auf gar keinen Fall Geld in die Hand nehmen. Das ist häufig bei Printmedien so, und zwar über alle Branchen hinweg, dass du feststellen kannst, es gibt in derselben Ausgabe eine Anzeige von irgendwas und eine Rezension von irgendwas. Ja, also da kann man drauf gucken. Klar, wir alle müssen leben und wir alle leben von Werbung. Also gibt es da immer dieses Wechselspiel, nenne ich das mal, ja. Wo man gucken muss, wo da bleibt. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass hier Künstler zuhören, die vielleicht den Durchbruch noch nicht haben, die den schaffen wollen, ich würde da kein Geld für in die Hand nehmen. Wenn man
Wer ist dann heute sozusagen, wer sind die Kuratoren? Also wer siebt dem Hörer quasi aus, was er hören soll und was nicht? Ist das vielleicht sogar der Hörer selber oder
das ist eine sehr gut gestellte Frage. Wer sind die Kuratoren? Also vielleicht für die Hörer, die nicht wissen, was ein Kurator ist. Normalerweise im Museum ist es derjenige, der entscheidet, welches Bild an die Wand kommt. Also wie die Ausstellung gemacht wird. Oder in der Musik sind das die Leute, die entscheiden, welche Musik denn überhaupt besprochen wird. Und ich glaube, da sind wir inzwischen an einem Punkt, wo ich glaube, wir einfach rein digital bleiben können. Für mich Spotify. Die Macher von Spotify-Playlisten sind die Kuratoren. Wenn wir in diesen YouTube-Bereich gehen wollen, könnte man als Kuratoren vielleicht noch Influencer mit reinnehmen, die in irgendeiner Art und Weise auch über ihre Musikauswahl, für ihre Show, für oder wen sie zum Interview einladen, Leute wie du. Du bist definitiv einer von denen, die als Gatekeeper funktionieren. Ja, also wenn ich meine Musik bei dir vorstellen kann, weil du ja einen Podcast hast, dann ist das auch eine Form nicht der Kuration, aber des Kurierens. Mhm. Ja. Aber ich glaube, am wichtigsten in der Musikbranche, weil das ist ja, glaube ich, auch deine Zielgruppe hauptsächlich, Spotify.
Ja. War jetzt mal wieder eine suggestiv gestellte Frage, aber tatsächlich ist das auch meine Auffassung. Also ich glaube, man ist ganz gut beraten, wenn man sich mit dem Thema Spotify-Playlists auseinandersetzt. Und es ist zwar immer ganz schön, gerade für Leute, die eben noch so bei alt hergebrachten Musikstilen sich wohlfühlen, dann ist es immer ein bisschen schwierig, sich so abzuwenden von Sachen, die früher funktioniert haben. Aber ich glaube, dass es langsam auch an der Zeit ist für Gitarrenmusik zum Beispiel, zu gucken, dass man als Newcomer digitaler zu Werke geht, ne? Wenn man jetzt sich da selbst vermarktet.
Als Band musst du dir halt überlegen, du hast deine 100 Euro, sagen wir mal, du hast 100 Euro für einen Marketing-Zweck irgendwie beiseite gelegt oder zusammengespart. Du hast die nur einmal und da musst du aufpassen, wo du hingehst. Und
das ist sehr, sehr geil. Da können wir vielleicht mal ganz kurz bei diesen 100 Euro bleiben. Mhm. Angenommen, du hast einen Release am Start, also da brauchst du jetzt nichts mehr reinbuttern, das ist schon alles bezahlt, rein fürs Marketing, du hast 100 Euro, was machst du?
Also wenn ich Hip-Hopper bin, gehe ich auf Instagram und gebe die kompletten 100 Euro auf Instagram aus, weil das ist bei den Hip-Hopern der Shit. Also das ist wirklich unfassbar. Bei allen anderen Musikern würde ich mir Instagram definitiv als allererstes anschauen, weil das im Moment noch hast du Reichweite, noch hast du gute Preise. Ja, das wird sich demnächst ändern, weil dann auch die letzten von Facebook nach Instagram gewandert sind. Aber diese 100 Euro kannst du definitiv dazu, also wenn du Marketing machen möchtest, kannst du definitiv dazu verwenden, zum Beispiel Instagram-Werbung zu schalten. Eine andere Variante, die du machen könntest, ist also Facebook-Werbung schalten. Das funktioniert auch noch ganz leidlich, aber dort erreichst du halt eine Zielgruppe, die schon eher mein Alter hat. Also ich bin 44. Da erreichst du eher die 30 Aufwärtsjährigen.
Ja, ne? Was ja auch interessant sein kann, je nachdem,
wen du als Zielgruppe hast, klar. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt eben Gangster-Rap machst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, die du erreichst oder erreichen möchtest. Google-Werbung gibt's ja auch, nennt sich Google AdWords. Das sind diese kleinen Anzeigen, würde ich die Finger von lassen, sind schrecklich teuer und für den Zweck, glaube ich, einfach nicht geeignet. Was du am besten mit den 100 Euro machst, aber das erfordert ein bisschen Aufwand, ist, du suchst dir die 10 besten Playlisten in Spotify zu deinem Thema raus und versuchst die Leute zu kontaktieren, die hinten dran sind und bietest denen Geld an.
Ja,
dafür, dass ich dein Song.
Kann ich bestätigen, hab's ausprobiert. Jetzt nur ganz, ich habe das einmal nur ganz kurz ausprobiert. Ich werde aber definitiv den Weg weiterverfolgen. Kann ich bestätigen. Also das Spotify-Playlists sind aus meiner Sicht momentan das beste Tool. Gerade um neu entdeckt zu werden.
Ja, eine andere Sache, da hatten wir ja letztens drüber gesprochen, da sind wir dann irgendwann drauf gekommen, das ist vielleicht etwas, das man ausprobieren kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert oder noch nicht gesehen, aber es gibt ja Twitch, das ist eine Plattform, auf der die vor allen Dingen die Gaming-Community live streamt. Also die spielen irgendein Spiel und dann kannst du den Leuten dann halt einfach dort zuschauen. Das wäre definitiv auch noch eine Möglichkeit zu gucken, ob es einen semi-bekannten Streamer gibt, der für einen kleinen Obolus von 100 oder 50 Euro oder sowas in der Art mal mehrfach in seinem Stream seinen 10.000 Zuschauern irgendwie zeigt, guck mal hier, ich höre gerade das neue Album von und vielleicht das Album mal durchlaufen lässt oder sowas. Das weiß ich aber nicht, ob es funktioniert.
Das ist interessant, wäre es auf jeden Fall. Also kann ja einer von euch da draußen mal ausprobieren, wenn ihr das gerade hört und uns Feedback geben, ob es geklappt hat, weil das ist noch nicht so oft gemacht worden, glaube ich.
Nee, vermutlich nicht, aber Gaming-Industrie ist halt im Moment, die boomt wie blöd. Also wann war das, als GTA 5 rauskam? Grand Theft Auto ist so ein Spiel, egal was das Spiel jetzt macht, aber das Spiel gibt es jetzt schon eine Weile, ist die fünfte Version davon. Dieses Spiel hat so viel Geld in der Produktion gekostet wie kein Hollywood-Blockbuster jemals. Also die haben so viel Geld da reingesteckt.
Ja, die Spielebranche ist Popkultur, also ganz einfach. Das, was früher war Musik das Aushängeschild der Popkultur, mittlerweile ist es Gaming, das muss man so anerkennen. Und dementsprechend auch immer meine Überlegung, wie viel oder wie weit man sich überhaupt am Mainstream orientieren sollte als Musiker, weil Mainstream sowieso, wenn man es jetzt mal auf den gesamten Medienbereich erstreckt, eine andere Bedeutung heutzutage hat. Das sieht man ja auch an den Charts. Man sieht wahnsinnig viele Namen, die dort nur einmal auftauchen oder so. Also das ganze Chartsystem ist, auch die Zahlen, die du heute, die Absätze, die du brauchst, sind viel, viel geringer, um in die Charts zu kommen als früher. Deswegen, wenn du Bock auf Medien hast und Bock auf Mainstream hast, dann ist vielleicht die Gaming-Branche der richtige Platz.
Also wenn du Zeit hast, da ein bisschen dich an die Leute heranzutasten, kannst du natürlich auch mal schauen bei den Spieleherstellern, ob du da irgendwie reinkommst. Also ich weiß, ich bin auf ein paar Bands, gerade aus dem Heavy-Rock-Bereich, durch ein Spiel damals gekommen. Ich weiß nicht, das ist schon ewig her. Damals habe ich ein Need for Speed, nannte sich das Spiel, irgend so ein Autorennspiel. Und da habe ich Slipknot kennengelernt, da habe ich Lost Prophets kennengelernt und Papa Roach. Diese drei Bands kenne ich aus dem Spiel oder einem der Nachfolgerspiele. Auf jeden Fall aus dem Spiel raus, ja. Und ich fand die Musik so geil, dass ich dann direkt geguckt habe, wer das ist und wie die Platten und mir die dann zugelegt habe.
Also meinst du, dass da könnte man zukünftig noch mehr Synergien schaffen oder dass man auch irgendwo auf die Games-Branche zugeht und quasi Musik lizenzieren lässt für Spiele?
Es ist vermutlicherweise so, dass die großen Spiele wie jetzt GTA oder ich weiß gar nicht, was es eigentlich so Großes noch gibt, aber ne, die großen Spiele, die werden sicherlich sich nicht mit dir, kleinem Künstler, auseinandersetzen.
Aber kleine Spiele verkaufen teilweise mehr als kleine Künstler Alben verkaufen. Das heißt, die Gaming-Branche hat selbst im Bereich Indie noch ein größeres Potenzial, jetzt rein markttechnisch als Musik. Das heißt, die sind eigentlich immer so der größere Fisch im Teich. Also wäre es doch eigentlich ganz lukrativ für Musiker herzugehen und mal bei der Games-Branche anzuklopfen und zu sagen, wollen wir nicht mal irgendwie über eine Kooperation sprechen?
Definitiv. Also ich meine, es gibt ja einige Künstler, die sich spezialisiert haben darauf, irgendwie Gaming-Musik zu machen. Auch teilweise sehr interessante Künstler, wie zum Beispiel die Keyboarderin, die aktuell mit Guns N' Roses auf Tour ist. Die ist bei zig Spielen, habe ich in einem Interview gelesen, macht die Musik irgendwie dazu. Also die ist nicht nur Keyboarderin bei Guns N' Roses, sondern macht verschiedene Musikprojekte und macht dann auch die Musik für. Also wenn du die Chance hast, irgendwie in Games reinzukommen, unbedingt machen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass selbst Indie-Spiele in den Verkaufszahlen riesengroß sind. Ich meine, die Chance ist halt da, ja. Und vermutlicherweise sind einige Gaming-Schmieden auch total offen dafür, dass du ihnen deine Musik einfach zur Verfügung stellst und sagst, könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt.
Ja, ja. Es gab sogar mal ein Spiel, das hieß Big Fest. Das war ein Spiel für die PS Vita, ein Handheld von Sony. Mhm. Und bei Big Fest war das so, da ging es darum, man konnte sich da so ein kleines Festival irgendwie hochziehen. Also man war Veranstalter im Spiel. Aber der eigentliche Witz war, dass du auf echte Musik zurückgreifen konntest, auf echte Bands quasi. Und die hast du aus einem, das war ein Portal für Musik unter Creative Commons Lizenz. Mhm. Und von diesem Portal, ich weiß nicht, ob da Einzelverträge gemacht wurden mit den Künstlern oder ob einfach mit dem gesamten Portal der Vertrag gemacht wurde, aber den Ansatz fand ich sehr, sehr spannend, dass man dieses Portal quasi dort eingebunden hat und die Bands direkt mit ins Spiel gebracht hat. Und sowas könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, dass wenn man auch mal den Impuls von der Musikbranche her aus macht, dass man auch mal quasi zugeht auf die Gamesbranche und sagt, wir hätten mal Bock auf ein Spiel mit uns. Ne? Also dass man nicht den anderen zuerst irgendwie diesen Schritt lässt, sondern dass man sagt, ja genau, also man pitcht einfach mal eine Idee als Musiker.
Also man kann es definitiv mal probieren, an die ranzutreten, wobei ich jetzt sagen muss, mir ist gerade eine Sache eingefallen, die hatte ich im Vorfeld nicht bedacht, und zwar, das ist genau diese Sache mit der Lizenz, mit der du das da rausgibst. Die ganzen Hersteller von diesen Spielen, die Hersteller von Videos oder irgendwas, die wollen sich immer gerne darauf verlassen, dass sie 100% Musik bekommen, die nicht geklaut ist, die einfach safe ist. Ja? Ein Beispiel, die Gefahr, die da lungert und weswegen es vermutlicherweise schwer wird, da tatsächlich einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist folgendes, ist mir gerade heute passiert. Ich hatte eine Nachricht von YouTube, dass sie eins unserer Videos wegen Content-ID haben sie die Monetarisierung auf einen Lizenzinhaber, der das angemeldet hat. Was war passiert? Wir hatten ein Video outgesourced. Mhm. Das heißt, das hat jemand in Berlin für uns produziert und der hat zwei Musikstücke da drin gehabt. Das eine hat er selbst geschrieben, das andere hat er lizenziert aus so einer Datenbank, wie du sie gerade genannt hast, ja. Und damals hat er auch die Rechte und sowas dafür. Inzwischen bucht er das nicht mehr weiter. Keine Ahnung. Heute ist es aufgepoppt. Die haben uns da die Rechte entzogen. Jetzt ist natürlich.
Autsch.
Nein, das ist in dem Fall ist es gar kein Problem, weil die haben gesagt, das Video kann weiter online bleiben, aber wenn es Einnahmen gibt, nehmen wir die. Das ist natürlich die nette Variante davon. Ne? Die weniger nette Variante davon ist auf YouTube auch schon passiert und das kann dir halt als Spielehersteller genauso passieren. Das bedeutet, du nimmst ein Stück Musik, weil jetzt du als Band, ne, sagen wir mal Crown Phoenix, ihr geht hin und sagt, hier ist die Musik, die nehmen die. Und dann stellen sie fest, dass irgendwie, keine Ahnung, Metallica euch, also die verklagt, weil da irgendwie eine Melodielinie drin ist oder ihr wechselt vom E aufs H, ne, vom Akkord. Akkordwechsel, das wollten die sich ja damals patentieren lassen bei Metallica. Und dann verklagen sie die. Das ist also die Gefahr, die du dann hast. Ne? Deswegen arbeiten diese Leute so vermutlicherweise nur mit Musiklizenzen oder das heißt vermutlicherweise. Kleiner Disclaimer. Gerade aktuell bin ich mit Julian Angel, weiß nicht, ob du den kennst, das ist der die Musikbusiness Madness gemacht hat.
Das ist mir ein Begriff, ja.
Ja, das ist die Konferenz, die sich über Musikbusiness und Musikmarketing und sowas auseinandergesetzt hat. Und er schreibt gerade ein Buch zum Thema Music Licensing. Disclaimer, das wird in einem Verlag erscheinen, der mir gehört. Das muss man jetzt hier an der Stelle noch sagen. Er schreibt genau über Music Licensing, über genau diese Plattformen, die diese Schnittstelle sind zwischen dir, demjenigen, also dem Kreativen, der du die Musik machst, und demjenigen, der entscheidet, welche Musik in einen Film reinkommt. Also er spricht in dem Buch hauptsächlich von Filmen, ja, weil er, also seine Musik ist hauptsächlich in Filmen dann irgendwie drin. Aber das gilt natürlich genauso für die Spielemacher. Entweder die haben einen Sounddesigner in-house und einen Filmscorer, ja, also einen Scorer, jemand, der halt die Musik auf das Spiel drauf schreibt. Oder sie holen sich wahrscheinlich aus so einer Music-Licensing-Datenbank. Wobei ich sagen muss, in der ersten Version, die ich vom Buch gelesen habe, stand nichts von Spielen drin, aber ich vermute, dass das genau der Fall sein wird.
Es läuft ähnlich, ja. Wobei natürlich das, was du vorher gemeint hast, dieser Copyright-Claim, der kann natürlich auch passieren, wenn jetzt eine Inhouse-Produktion eben einen Künstler zu sehr an sein eigenes Werk erinnert. Also auch da bist du jetzt nicht davor gefeit, ne? Aber ich verstehe auf jeden Fall natürlich, dass es wesentlich einfacher ist. Das ist ja dann auch ein Buyout, ne? Also man kauft auch die Rechte für dauerhaft an der Musik oder man hat die dauerhaft, wenn man Inhouse produzieren lässt. Und beim Licensing hast du natürlich auch das Problem, dass du, das hat ja eine gewisse Laufzeit oder das sind auch noch andere Stolperfallen mit verbunden. Und natürlich ist es immer so, wenn irgendwas lizenziert werden soll, dann ist das in der Regel geschäftlich komplizierter und deswegen machen das natürlich Filmeproduzenten oder Spielehersteller nicht so gerne. Aber trotzdem kann es ja zu dem einen oder anderen Projekt sehr, sehr gut passen, externe Musik einzubinden. Und da sollte man auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten.
Unbedingt. Ich halte das für eine großartige Idee, an diese Gaming-Hersteller zu gehen, vor allen Dingen, wenn sie halt noch nicht selbst die überriesigen Rockstars sind, die jetzt das GTA machen oder so, ja. Dann hast du auch eine echte Chance, irgendwie an die zu kommen, weil die sich natürlich auch freuen. Bloß, mir ist es eben gerade eben gekommen, weil das ist der Grund, weswegen ich hatte genau Angst vor diesem Fall, der heute eingetreten ist mit diesem YouTube-Video, ja, wo diese Content-ID eingesprungen ist. Deswegen sind außer in diesem Video, so gut, naja, stimmt nicht ganz. Ich hab auch noch Musik von Ben Blutzucker, den du auch schon mal hier im Pod hattest. Von dem habe ich auch
schöne
noch
Grüße. Musik.
Ja, Gruß an dich, Ben, falls du zuhören solltest. Also ich habe auch ein paar Videos mit seiner Musik gemacht. Das war für ihn praktisch, also die Idee war halt so ein bisschen Promo für ihn mitzumachen, weißt du? Ich habe Spuren, mit denen ich was zeigen kann, ne? Das, was wir vorhin gesprochen haben, Equalizer hoch oder runter, ja. Und gleichzeitig kann ich halt erwähnen, dass es Bens Musik ist. Ich bin mit ihm befreundet, also hat er ein bisschen Promo-Effekt drin gehabt. Aber ich habe außer von diesen beiden Sachen habe ich immer nur ausschließlich Musik von mir selbst verwendet. Deswegen klingen viele Dinge dann auch relativ roh, weil ich natürlich nicht die ewige Zeit habe, das zu Ende zu produzieren, um dann in einem Video zu zeigen, was ich damit gemacht habe, ja.
Übrigens, das finde ich sehr interessant, was du gerade sagst, weil viele Musiker da draußen kennen das mit Sicherheit. Ne? Man bastelt an irgendwelchen Songs rum, die werden nie fertig. Man hat dann ewig was auf Halde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du noch Schnipsel auf der Festplatte von Musik, die du vor 10 Jahren aufgenommen hast oder so?
Ja, das ist eine Musikerkrankheit. Die haben wir alle.
Genau. Und man meint ja immer, man kann ja nie irgendwas mit anfangen, ne?
Also, jetzt kommen wir wieder zum Music Licensing, Music Licensing oder Sync, wie auch immer, ja. Also, wenn man dahin drauf kommt, mit den Schnipseln kannst du genau das machen. Also, genau. Ich arbeite mit ganz vielen Schnipseln, die ich gemacht habe, wobei ich mir angewöhnt habe, meine Musik zumindest zu Ende zu komponieren und die Idee zu Ende zu führen. Also, das mache ich schon nicht mehr. Ich lasse nicht mehr diese tausende Schnipsel da. Aber wenn du sowas hast und du hast so einen 8-taktigen Loop mit irgendeiner Musik, streck das Ding auf 30 Sekunden, mach eine 20 Sekunden, 30 Sekunden Version, eine Minute Version, 40 Sekunden, keine Ahnung. Das ist etwas, wo ich mich jetzt ein bisschen weniger mit auskenne, aber da kannst du vielleicht ja, wenn du mal Lust hast, einen Julian zu einladen, zu gegebener Zeit zumindest, wenn er sein Buch vermarkten muss, weil im Moment schreibt er ja noch, ne? Aber da steht ja genau alles drin, ne? Wo du sagst, genau diese Schnipsel, da reicht es, dass du nur diese eine Idee hast, da muss es nicht der große, komplizierte Song sein, aber damit kannst du ja Geld verdienen. Hattest du da nicht auch mal was zugemacht zum Thema Geld verdienen mit Musik?
Ja, mehrere Sachen. Aber das, was du jetzt gerade sagst zum Beispiel, das ist mir nämlich auch gerade in den Sinn gekommen. Und ich merke das zum Beispiel auch beim Podcast. Wenn ich mal irgendwie Soundtracks brauche, um das Ganze hier zu untermalen, da kommt mir das zugute, ne? Dass ich früher Musik wie am Fließband produziert habe. Deswegen niemals die Hoffnung aufgeben und niemals irgendwie sich drüber ärgern, dass ein Song nichts geworden ist. Dieser eine Schnipsel, der euch seit 7, 8 Jahren nervt, der ist noch für irgendwas gut, glaubt es mir.
Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, ich vermute, du wirst denselben Grund gehabt haben wie ich, deine eigene Musik zu finden. Du weißt, wo sie herkommt, du weißt, dass sie nicht geklaut ist und du weißt, dass dir niemand, du entschuldigst den flapsigen Ausdruck, die ans Bein pinkeln kann
damit. Ja, richtig. Genauso ist es. Und dafür funktioniert das wunderbar und ich freue mich, dass ich jetzt auf so ein reichhaltiges Angebot an Schnipseln zurückgreifen kann.
Was ich leider nicht messen konnte übrigens, ich habe gerade drüber nachgedacht, Entschuldige, ich bin kurz im Gedanken, kurz abgeschweift und so, was ich leider nicht gemessen habe oder nicht messen kann und wahrscheinlich auch Ben nicht messen kann, ist, ob es einen Effekt gehabt hat, dass ich seine Musik über 3 Videos hinweg gemacht habe. Ich weiß nur, ich habe in einem anderen Song, damals habe ich einen R&B-Song komponiert und den haben wir für mehrere Videos auch verwendet, aber wir haben vor allen Dingen ein Video gemacht, da ging es um Gesang aufnehmen und da drin ist er vorkommen, das ist ganz witzig, das hat auch super funktioniert. Da bin ich mehrfach gefragt worden, wo man den denn kaufen könnte. Diesen Song, wo ich auch gedacht habe, da siehst du mal, YouTube war ja deine Idee auch beim letzten Mal, das war gesprochen, was du sagst, kann man nicht YouTube verwenden, um irgendwie auch seine Musik anzupreisen?
Ja.
Also da hast du definitiv auch eine weitere Möglichkeit, wobei man das schwer messen kann. Aber finde ich interessant, also dass tatsächlich dieses Music Licensing-Ding ist spannend für alle, die irgendwie noch geltend machen wollen. Und vor allen Dingen, also ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben, dass ich das dem Julian mal reingebe, dass er das bitte recherchiert, weil ich glaube, die Gaming-Industrie wird zunehmend wichtiger. Und so schön
das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und alleine schon, es sind ja nicht nur die Spiele-Soundtracks, es ist ja auch das Ganze drumherum. Ne? Die brauchen ja auch Musik für Trailer und setzen ja auch immer mehr auf Show-Elemente. Jetzt kommt auch noch E-Sports. Die brauchen ja auch irgendwas, was auf den Bühnen stattfindet, so als Rahmenprogramm und sowas. Also Gaming ist, wenn man da die Fühler ausstreckt und da irgendwo guckt, Anknüpfpunkte zu finden, dann ist das mit Sicherheit ein Schritt in die Zukunft.
Absolut, wenn du mal überlegst, die ganzen, ich meine, ich habe als Kind für mein Leben gern mit einem C64 gespielt, ja, und meine ganze Generation hat das gemacht und auch heute spielen die Kids unheimlich gerne und Das ist ja auch wieder die Schwierigkeit, wenn du Musik produzierst. Früher gab es nur das Kino und das Fernsehen und deine Musik. Und dann kam irgendwann Video dazu, aber die Videotheken waren so teuer. Aber heute kämpfst du hauptsächlich um die Aufmerksamkeit der Leute, die sonst spielen. Und du kannst es schaffen, mit deiner Musik doch in die Aufmerksamkeit sogar der Leute zu geraten, die normalerweise sagen, naja, ich spiele halt lieber hier irgendein Ballerspiel an, anstatt mir eine Dreiviertelstunde Pink Floyd anzuhören oder eine andere Band.
Mhm, ganz genau. Ja, Carlos, jetzt haben wir sehr viele Themen beackert, dann runden wir das Ganze jetzt mal ab. Ich habe dich übrigens nicht nach der Work-Life-Art-Balance gefragt, was ich eigentlich fast bei jedem Gast mache. Wäre eigentlich ein schöner Abschlusssatz für dich. Bei dir ist es ja, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Du hast ja Work und Art ist ja bei dir irgendwo verschmolzen, ne? Mhm.
Also Work-Life-Art-Balance nennst du das, ne? Also Arbeit, Leben und Kunst und dann die Balance aus diesen drei Dingen. Und
ich finde das total spannend. Vor allen Dingen interessant eben Work-Life-Art-Balance deshalb, weil die Kunst ja meistens nichts ist, was sich direkt oder langfristig monetarisieren lässt. Das heißt, es nimmt einen ganz großen Teil im Leben von kreativen Leuten ein, der halt auch noch gewuppt werden muss, was vielleicht bei anderen Leuten, die irgendwelche Hobbys haben, die eher der Entspannung dienen und nicht so ambitioniert sind, vielleicht sich anders gestaltet.
Ist, finde ich, eine super spannende Geschichte. Also ist tatsächlich unique, ist einzigartig bei dir, also dass du dieses Thema, dieses Wort, diese Kreation drin hast. Aber es ist, wie du sagst, die Kunst ist meistens, geht die ja auf die Freizeit der Leute. In meinem Fall, ich habe da eine super Ausrede. Also wenn ich Musik mache, sage ich einfach, ich brauche das für ein Video. Und kann mich super rausreden mit, also von mir selbst in erster Linie, aber auch von meiner Partnerin, wo ich dann einfach sagen kann, ja, wenn ich das jetzt nicht produziere, dann kann ich das nicht in einem Video dann verwenden und dann wer weiß, ob sie uns dann alles wegklagen. Nein, also Fakt ist, ich habe es geschafft mit dem, was ich gemacht habe. Das war ja auch einer der Beweggründe, weswegen der Lama entstanden ist. Ich hatte versucht, mit Musik Geld zu verdienen. Das hat nicht so gut geklappt, leider. Und die nächste Variante für mich, mit der Musik Geld zu verdienen, also am nächsten dran zu sein, an der Musik dran zu bleiben, war halt tatsächlich De La Mar zu machen, wo ich die ganze Zeit mit tollen Instrumenten und tollen Gerätschaften zu tun habe, einfach das, was ich geil finde, ja. Und insofern ist meine Arbeit und meine Kunst sehr nah beieinander.
Ja, das ist doch schön. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute anstreben. Wenn mit der Musik halt eben nicht das große Geld zu holen ist, dann guckt man, dass man irgendwo nah dran bleibt an dem Ganzen und dann irgendwie schaut, ob man da noch eine Leidenschaft irgendwo zum Beruf machen kann.
Klar, also ich kann dir nur sagen, in der Branche, mit der ich viel zu tun habe im Rahmen von De La Mar, da findest du nur Musiker, die, ja, sagen wir mal, da findest du viele Musiker, die eine Alternative zum Geldverdienen mit Musik gefunden haben.
Ach, das hast du aber nett ausgedrückt.
Naja, weißt du, weil ich war ja kurz davor zu sagen, da findest du eine Menge gescheiterte Musiker.
Ja, ich habe so der Subtext, ja, der kam gut durch, ja.
Ja, ich bezeichne mich selbst so, ja. Ich bin als Musiker, bin ich gescheitert im Sinne
aber
von.
Aber auch davon sollten wir mal weg. Das ist auch eine meiner Philosophien, dass wir dieses Thema des Scheiterns mal verbannen, weil ich nämlich glaube, dass es da um was ganz anderes geht. Ich glaube, es geht um Selbstverwirklichung. Und die Frage ist, Selbstverwirklichung oder Geschäft und vielleicht sogar beides zusammen. Aber das ist eigentlich so mein Blickwinkel auf das Ganze.
Das ist ja wieder, hast einen schönen Bogen am Ende geschlagen, zurück zum Anfang, wo es um Erfolg geht, genau. Wo es um Erfolg ging. Was ist Erfolg? Dieses Scheitern entsteht genau daraus, dass ich meinen Erfolg zu der Zeit, als ich das versucht habe, mit Musik Geld zu verdienen, genau darin gesehen habe, dass ich Geld verdiene und meinen Lebensunterhalt mit dem Musikmachen verdiene. Und deswegen bezeichne ich mich selbst als gescheiterten Musiker. Ne? Also ich, über mich selbst darf ich das ja sagen.
Und als erfolgreichen Unternehmer.
Ich sag das komplett ohne irgendwelchen Schmerz, weil ich bin da, wo ich bin, und da, wo ich bin, ist super. Ja, ich habe mir ein Leben aufbauen dürfen und können, wo ich einfach sage, ich gehe total gern zur Arbeit. Ich mache das, wenn man es genau nimmt, ich sitze ja jetzt hier und arbeite mit dir, weil in gewisser Weise ist es Promo, ja, für das Unternehmen, für mich als Person oder wie auch immer. Aber ich sitze ja nicht hier und arbeite. Ich sitze hier und unterhalte mich mit dir und freue mich wie ein König, weißt du?
Was mich übrigens auch sehr freut.
Ja, ne, was ich halt eben sagen will, ist so, da für mich Work, Life, Art, das ist alles eins in meinem Leben.
Carlos, mein Lieber, ich danke dir sehr herzlich für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast und für die ganzen, das war ja wirklich ein Rundumschlag und ich denke mal, ihr konntet auch da jede Menge daraus ziehen, auch wenn wir teilweise ins Plaudern gekommen sind, aber das ist ja auch das Schöne an dem Podcast, ne? Mhm. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und Carlos, wir beide bleiben in Kontakt, ne?
Wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und spätestens das nächste Mal hören wir uns, wenn du zu mir in meine Show kommst, die demnächst irgendwann anfangen wird. Aber wunderbar. Das sehen wir dann.
Alles klar. Dann bis dahin.
Bis dahin.